Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhe.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler, Vermittler, Finanzvertrieb-Insider, Finanzberater, wie auch immer ihr euch schimpft. Ich habe heute jemanden für euch dabei, der euch die Ohren wackeln lassen wird, weil er Themen dabei hat, von denen ihr wahrscheinlich gehört habt, aber noch nicht so in der Tiefe. Er hat den Strukturvertrieb von innen kennengelernt, durchlebt, ist dann irgendwann rausgegangen. Er hat das Unternehmerdasein als Makler kennengelernt und nicht nur kennengelernt, sondern insoweit weiterentwickelt, dass ihn heute der gesamte deutsche Finanzdienstleistungsmarkt als den Gott für Bestandskäufe kennt. Ich möchte gar nicht mehr weiter darüber erzählen. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wer gemeint ist. Wir sprechen hier von Tino Skrabak. Tino, herzlich willkommen.
Danke für diese Einkündigung. Jetzt werde ich ja schon ganz rot. Vielen, vielen Dank. Freut mich, bei dir im Podcast zu sein.
Ist mir auch eine große Ehre, weil wir heute tatsächlich über zwei Themen sprechen werden, die ich brutal spannend finde. Nämlich einerseits so die Sichtweise Strukturvertrieb, Makler-Dasein. Und so viel mal vorweg, Leute, Tino ist zwar aus dem Strukturvertrieb raus, aber heute erhält immer noch die Flagge für die DVAG nach oben und ist immer noch großer Fan davon. Da werden wir mal drüber sprechen, wie das zusammenpasst, weil offen gesagt, das geht mir nicht in den Kopf. Aber vielleicht lasse ich mich da eines anderen belehren, mal gucken. Und das zweite spannende Thema ist das Thema Unternehmensexpansion durch Bestandskäufe. Weil das ist ja das Thema, worauf du dich ja spezialisiert hast. Und ja, vielleicht kannst du da auch ein bisschen drüber erzählen, wie das alles zustande gekommen ist. Aber zu seiner Zeit, ich würde sagen, lass uns mal am Anfang starten. Ich habe ja schon gerade schon ausgeplappert, du warst ja viele Jahre lang bei der DVAG, ne?
Also insgesamt vier Jahre war ich bei der Deutschen Vermögensberatung. Also ich habe mit 17,5 habe ich die DVAG kennengelernt. Das war Ende der 90er. Da war das wirklich so die High-Phase. Da ist ein Strukturvertrieb nach dem anderen aus dem Boden gestampft und die DVAG war damals schon sehr groß. Und da wurde ich ganz klassisch angesprochen auf einen Nebenjob und ich war auch gleich Feuer und Flamme. Meistens hört man so Geschichten. Nein, ich habe mich 5-mal geweigert und alles. Nein, ich war von Beginn an begeistert. War dann auch bei so einem Berufsinformationsseminar. Da wurde mir gezeigt, wie viel Geld man da verdienen kann. In 7 Jahren bist du Direktionsleiter und Millionär. Und das fand ich als Schüler natürlich super. Mein Vater war immer im Vertrieb tätig, also das Thema Vertrieb und Selbstständigkeit habe ich auch von zu Hause aus kennengelernt und da war ich gleich Feuer und Flamme.
War das Monetäre der einzige Anreiz oder was hat dich denn ursprünglich daran gereizt zu sagen, hey, ich starte da jetzt durch?
Also ich fand Finanzen schon immer sehr interessant. Ich habe auch damals in der Schule mal so ein Praktikum bei der Sparkasse gemacht, das fand ich super. Und sowas in Finance-Richtung zu gehen, das konnte ich mir vorstellen. Also ich war damals in der 11. Klasse auf dem Gymnasium, hatte also noch etwas Zeit, aber so ein BA-Studium bei der Bank, also heute duale Hochschule, konnte ich mir vorstellen. Und damals so einen Nebenjob bei der Deutschen Vermögensberatung fand ich einfach mega. Und ich hatte einfach das Glück, ich war Schüler, das heißt, ich musste jetzt auch nicht so viel Geld verdienen, habe aber auch schon ein paar Verträge dann bei Freunden geschrieben, die in der Ausbildung waren oder auch meine Eltern haben dann für Kinder was abgeschlossen. Und ich habe halt damals, das waren noch D-Mark-Zeiten, schon auch mal 4, 5, 6, 7, 800.000 D-Mark im Monat nebenher verdient. Das war als Schüler, war das natürlich bombastisch.
Das kann ich mir natürlich denken, vor allem wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, was andere Jobs so bezahlen. Ich glaube, das ist auch heutzutage noch ein großer Grund für die Leute in den Strukturvertrieb einzusteigen generell, weil wenn du jetzt mal mit 2, 3 Kundenabschlüssen 300, 400 € verdienen oder sogar mehr, das klingt ja für viele Leute nach sehr, sehr viel. Ne?
Absolut.
Da gehören natürlich noch ein paar andere Themen dazu, stornobehaftetes Geld, Stornohaftung, eine gewisse Verantwortung als Berater, weil ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Sticker verkaufst, sondern wirklich wichtige Produkte. Aber da kommen wir noch dazu. Du hattest ja jetzt 4 Jahre Karriere in der DVAG. Warst du eher der Aufbauertyp oder eher der Praxis-Profi-Berater?
Nein, eher der Praxismensch. Also die Ausbildung fand ich super bei der DVAG, war natürlich vertrieblich orientiert. Zum Abitur wurde ich dann sogenannter Agenturleiter. Damit habe ich dann auch den Hauptberuf geschafft. Und dann bin ich zur Bundeswehr gegangen. Damals gab es auch die Wehrpflicht. Da bin ich zur Bundeswehr gekommen. Und Russland, das war für mich die geilste Zeit überhaupt, weil ich bin in der Ausbildungskompanie Kampagne gekommen, wo auch die Zeitsoldaten hingehen. Wir waren 3 Monate in der Kaserne eingeschlossen und die konnten alle nicht abhauen. Ich habe jeden Abend einen anderen Kameraden verhaftet, bin mit ihm zum Dönerladen gefahren und habe ihn beraten. Die haben ja auch alle neue Versicherungen gebraucht und ich habe da das Geld meines Lebens verdient. Also das war für mich mega. War bei der Bundeswehr, hatte mein Bundeswehrsold plus dann nochmal ein X-faches durch den normalen DVAG-Umsatz. Und so war, fand ich auch die DVAG super. Allerdings dann nach der Bundeswehr, dann im Hauptberuf, dann kam so plötzlich das Erwachen, oh, wo kriege ich den Kunden her? Das war dann auch mal eine etwas schwierige Zeit, hatte aber das Glück durch meinen Vater, der eben selbstständiger Handelsvertreter für Bauelemente war, das Glück, dass er mich seinen Kunden vorgestellt hat. Ich bin dann immer mit meinem Vater mitgefahren und habe so viele auch Handwerksunternehmen und Händler als Kunden gekriegt. Und ja, da habe ich auch gutes Geld verdient, aber da ist dann die DVAG-Produkte sind dann an ihre Grenzen gekommen, weil damals schon die DVAG eher für private Haushalte war und damals hast du auch mit der Aachener Münchner bei Gewerbekunden eigentlich keinen Blumentopf gewonnen. Und
ich
dann ist auch noch eins passiert.
Ich glaube, die DVAG kommt mit ihren Produkten auch heute noch häufig an ihre Grenzen.
Ja, durch die Generali kriegst du heute doch viel, viel mehr hin. Und aber da können wir nachher drüber reden. Also ich bleib dabei, ich bin ein großer DVAG-Fan. Und bei mir war aber dann eins, mein Ausbildungsleiter, der über mir stand, oder zwei über mir stand, der ist weggegangen, der hat sich als Makler selbstständig gemacht. Und mit dem Betreuer, den ich dann hatte, bin ich doch nicht ganz so zurechtgekommen. Und dann habe ich mich mal mit meinem ehemaligen Ausbildungsleiter dann getroffen, Christian Steffen sein Name. Und der hat mir dann, das war dann 2003, erzählt, wie geil das Maklerleben ist. Das Maklerleben, ne? Hammer, das war so die Zeit, wo so viele neue Produkte auf den Markt gekommen sind, Standard Life, Canada Life, damals noch Clerical, Medical und MetLife, das waren alles so Versicherungen, die man so nicht gekannt hat und das wurde halt toll erzählt und dann war ich von heute auf morgen begeistert vom Maklerleben und habe mich dann, das war dann Anfang 2004, habe ich dann mit dem Christian Steffen, meinem eben damaligen Strukturleiter, Geschäftsstellenleiter, war der meine erste Maklerfirma gegründet. Das war dann 2004, da war ich dann 22, 23 Jahre alt.
Lass uns doch kurz über deine Zeit im Strukturvertrieb sprechen, weil ja. Die hat ja doch sehr, sehr geprägt, offensichtlich auch sehr positiv, weil du ja nach wie vor Fan davon bist. Was würdest du sagen, waren so deine größten Erfolge im Strukturvertrieb, vielleicht neben der Bundeswehrkarriere, weil so zur Bundeswehr gehen und dort dann die Soldaten, die Kontakte dort abschließen, das wird heutzutage auch von vielen Vertrieben nach wie vor sehr, sehr akribisch praktiziert. Also ist wirklich noch ein Geschäftsmodell. Ich kenne Leute, die sind nur zur Bundeswehr gegangen, um dort Kunden zu gewinnen. Also ja. Das ist wirklich, kannst du keinem erzählen. Aber ich glaube, darüber hinaus hattest du vielleicht auch den einen oder anderen tollen Moment. Also was hat dich an der DVAG so geprägt, dass du sagst, hey, geiler Laden?
Sag mal so, ich fand bei der DVAG, du lernst halt wie in jedem Strukturvertrieb das Verkaufen. Also das fände ich ganz, ganz super. Du lernst einfach zu verkaufen, du lernst auch mit Kunden umzugehen und du lernst auch über deinen Schatten zu springen. Also ich lache mich ja immer tot, wenn ich heute Makler höre, die sagen, Vertrieb ist so schwierig. Die hätten mal vor 20, 25 Jahren Vertrieb machen sollen. Ohne Smartphone, ohne Social Media oder sonst was. Ey, wir haben uns damals samstags nach der Schulung und montagabends nach der Schulung gab es diese klassischen Telefonpartys. Ne? Du hattest die Liste mit deinen Bekannten und dann hast du die Leute angerufen. Kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Aber du hast auch gelernt, bei der DVAG über deinen Schatten zu springen, dich auch mal nicht so, es muss wehtun. Dazu aber dann auch in der Gruppe und dann auch das Mindset, ne? Du hast ja viel über Mindset kennengelernt, also hey, was bedeutet es, erfolgreich zu sein, wie wirst du erfolgreich und das dann halt auch viel so in der Gemeinschaft, also die DVAG hast ja immer eine tolle Gemeinschaft, auch immer mit Partner, das ist, finde ich, was die DVAG auszeichnet, ne? Du gehst ja immer mit Partner hin, du wirst nie irgendwelche DVAG-Eskapaden hören, à la wie früher so die Ergo, ne? Mit ihren Lustreisen oder irgendwas, das hat es ja bei der DVAG nie gegeben, weil da immer der Partner mit dabei ist. Also so das Familiäre, das hat mir schon einfach gut gefallen damals.
Also ich glaube, dieses Soziale und diese soziale Bindung, das können die wirklich gut. Ja. Also das haben die wirklich komplett durchgespielt, das Game. Und auch das Vertriebliche, das muss man denen lassen. Also verkaufen können die. Und das merkst du immer daran, das ist meine persönliche Meinung, aber ich finde, wenn du so schlechte Produkte wie die DVAG hat, verkaufen kannst, kannst du alles verkaufen. Und schlecht ist vielleicht aus meiner persönlichen Perspektive eine Meinung, wo ich sage, Kosten super, super teuer im Vergleich zu anderen Themen. Und auch in anderen Bereichen, ich weiß jetzt nicht, wie die DVAG aufgestellt ist im Bereich Depots oder so. Ich glaube, da sagen sie auch ganz, ganz häufig, dass sie da ganz viel machen. Aber wenn du dir mal so die Versicherungsprodukte anschaust, ist es aus meiner persönlichen Sicht nicht immer das Gelbe vom Ei. Und das verkaufen zu können, das erfordert dann schon auch Skill.
Russland, muss ich sagen, widerspreche ich dir bei allem. Ich bin da komplett anderer Meinung als du. Und zwar, das ist mir einfach viel zu einfach und zu kurz gedacht. Du siehst es jetzt aus der Maklerbrille. Und aus der Maklerbrille kannst du natürlich jetzt die Berufsunfähigkeit der Generali vergleichen mit der Volkswohlbund und auch mit der Kostenstruktur der Fondspolice oder auch mit den Investments. Da hast du als Makler hast du da andere Möglichkeiten. Ich komme jetzt aber mal mit dem Beispiel des einfachen Kunden. Wenn du mal ganz einfach schaust, wie viele Versicherungsmakler hast du denn, die wirklich den Kunden vollumfänglich betreuen? Also das machen die wenigsten. Die meisten Versicherungsmakler sind entweder auf ein gewisses Produkt spezialisiert oder machen dann einen gewissen Ausschnitt. Also wie viele deiner Versicherungsmakler machen dann auch wirklich Investment mit, bieten ihren Kunden Girokonten an, bringen ihren Kunden bei, mit Geld umzugehen, dass sie auch einen Teil mit Investmentdepot haben, können ihnen eine Baufinanzierung anbieten, sind also wirklich so der Begleiter. Wenn du einen guten DVOG-Berater hast, und da gibt es genauso viele gute DVOG-Berater, wie es Versicherungsmakler gibt. Es gibt übrigens genauso viele schlechte Vermögensberater, wie es aber auch schlechte Versicherungsmakler gibt. Aber ein guter Vermögensberater ist in meinen Augen 10-mal besser als ein Versicherungsmakler, weil kaum ein Versicherungsmakler, und da nehme ich mich gar nicht aus, dieses vollumfängliche macht. Ich kenne so viele erfolgreiche Maklerkollegen, die machen Sachversicherungen. Freunde von mir sind auf Berufsunfähigkeit spezialisiert. Manche machen nur Investment. Das ist in Ordnung, aber ein guter DVAG-Berater, der kümmert sich um den Kunden wirklich ganzheitlich. Da gibt es zwei Depots, also zwei Girokonten, so das Zwei-Konten-Modell, wo gespart wird. Also du hast bei einem guten Vermögensberater, der bringt dem Kunden auch bei, mit Geld umzugehen, der hilft ihm, Vermögen aufzubauen. Und jetzt kommst, das ist wieder so diese Maklersicht. Ja, aber die Generali, die Fondspolice ist zu teuer. Ja, da muss der Ausgabeaufschlag bezahlen. Das ist für dich ein Thema Russland, aber für den Kunden draußen ist es scheißegal. Wie viele Kunden können denn unterscheiden, was ist Vermögensberater, was ist Makler? Wir Makler sind in
Genau
erster Zeit
darin
getan.
liegt das Problem, Tino. Weil, also jetzt, das möchte ich jetzt nicht einfach mal so stehen lassen, weil es wird immer so geil gesagt, ja, so der Vermögensberater kümmert sich um alles bei dem Kunden und ist ja okay. Aber was bringt dir diese vollumfängliche Betreuung, wenn dein Rürup-Vertrag, den du vor 16 Jahren abgeschlossen hast, immer noch im Minus ist? Weißt du? Also das hat ja irgendwo, Konzeption schlägt Kondition, sagen die doch immer, ne? So, dass das
Ja.
Gesamtkonzept immer besser ist als die Kondition. Ich persönlich komme ja auch in so einem Strukturvertrieb und ich kann dir sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das für die gesamte Maklerwelt zutrifft. Aber die meisten jungen Makler, die ich kenne, die selbst aus dem Strukturvertrieb kommen, die haben ja Konzeptberatung gelernt. Denen geht es nicht nur darum, einfach ein Produkt anzubieten und es dann stehen zu lassen. Und die bieten das sogar in den meisten Fällen noch viel ganzheitlicher an. Ich weiß jetzt nicht, wer da jetzt Girokonten anbietet oder nicht, aber neben einem ordentlichen Investmentdepot gehört auch zum Beispiel eine Kapitalanlageimmobilie zum Standardproduktportfolio eines guten Maklers, der bei uns im Bereich arbeitet. Und das sind dann Produkte und das sind dann Themen, wo du den Kunden wirklich vorwärts bringst. Und wenn du dir jetzt mal anschaust, okay, du hast jetzt eine vollumfängliche Betreuung und jemanden, den du 24/7 anrufen kannst, aber deine Verträge sind in den meisten Fällen 30% teurer als der Marktdurchschnitt oder das, was du auf dem Markt bekommen könntest, wenn du eine ordentliche Beratung hättest. Und wenn du zum Beispiel Altersvorsorge betreibst, bist du selbst nach 15, 16, 17 Jahren immer noch im Minus. Was hast du dann gewonnen?
Würde ich meine Fondspolice sehen von der DVG nach 16 Jahren noch im Minus ist. Ich kann dir nur mal aus meinem Beispiel was bringen. Also ich habe ja genauso gedacht wie du, als ich bei der DVG raus bin, oh, die DVG ist scheiße und alles. Und ich habe natürlich auch das Gleiche gemacht wie die meisten Versicherungsmakler. Ich habe sehr, sehr viele Verträge von meinen Kunden platt gemacht. Ich habe früher, das war die Zeit der Stadt-Zielpolice, die älteren Kollegen kennen das noch, reihenweise platt gemacht und habe Produkte verkauft, wo ich gedacht habe, die sind viel, viel besser. Hätten die Kunden damals nicht auf mich gehört, als ich Makler wurde und hätten ihre DVG-Verträge behalten, wären die meisten besser gefahren. Weil den Schrott, den ich damals dann als Makler verkauft habe, das waren diese ganz gelobten britischen Versicherer, mal als Name, Friends Provident, MetLife, Standard Life, Canada Life, Clerical Medical. Der einzige Versicherer, der da einigermaßen gute Zahlen liefert, ist Standard Life. Alle anderen Versicherer sind ja auch gar nicht mehr auf dem deutschen Markt. Die kannst du vergessen. Was also ein guter Vertrag ist, das sehen wir in 10, 20, 25 Jahren. Und ich muss mal sagen, ja, du findest immer bessere Produkte. Aber es ist auch immer die Frage, weißt du, auch Vermögensberater haben oft auch Kunden, die jetzt nicht immer die High Potential, sondern oft mal Otto Normalbürger und die werden dann gut betreut. Und ob es ein Kunde dann einen Vertrag hat, wo du sagst, 20, 30% teurer ist als anderes, naja, aber er hat eine Altersversorgung und er hat dann einen guten Ansprechpartner. Also ich bin da nach wie vor anderer Meinung als du. Und
Und
du gesagt, das
trotzdem,
Maklerthema, Und du gesagt hast, du kennst Makler, die alle vollumfänglich beraten. Ich biete ja auch so Coaching an. Ich helfe ja auch vielen Maklern auf dem Weg. Und ich muss eins sagen, also alle Leute, die ich auch aus dem Strukturvertrieb in dem Maklerbereich begleite, sind alle am Anfang ganz begeistert und wollen es vollumfänglich machen. Wenn die mal 1, 2, 3 Jahre am Markt sind, sind sie Versicherungsmakler wie alle anderen. Und da ist in der Regel nichts mehr mit Investmentfonds. Da sind sie auf einen Bereich spezialisiert, machen diese 5 Sachen. Aber diese vollumfängliche Beratung, wie sie bei der DVAG gemacht haben, machen die meisten Makler nach einigen Jahren nicht mehr. So ist meine Erfahrung. Es gibt immer Ausnahmen.
Aber trotzdem bist du ja Makler geworden. Also, erinnerst du dich vielleicht noch an den Moment, als du bei der DVG dann zumindest mal so, wie soll ich sagen, wo du zum ersten Mal den Gedanken gefasst hast, hey, vielleicht könnte ich ja Makler werden?
Also es war, es gibt so, ein guter Freund von mir ist der Tim Wolf, ne, auch ein recht guter Vermögensberater, der sagt immer einen guten Spruch, die meisten Vermögensberater verlassen die DVAG, weil sie ein Problem haben mit ihrer Führungskraft. Und so war es bei mir auch. Also als damals da dieser Christian Steffen, der Geschäftsstellenleiter, gegangen ist, hatte ich nur noch einen anderen direkten Ansprechpartner und das war eine Pfeife. Da war vor 25 Jahren eine Pfeife und das ist leider heute noch eine Pfeife. Und da war klar, mit dem komme ich nicht zurecht. Und bei der DVAG, du hast im Strukturvertrieb immer Probleme zu wechseln woanders, das ging da auch nicht. Und dann hat mir eben mein Ausbildungsleiter, der Christian Steffen, gezeigt, wie geil das Leben als Makler ist und was mir gefallen hat. Und jetzt kommt natürlich, was gefällt mir am Maklerleben. Also ich will jetzt ja nicht nur hier die DVAG loben, ich bin nur kein Gegner der DVAG und verteidige die wirklich. Was mir als Makler gefällt, ist, dass ich halt auch wirklich Unternehmer sein kann. Die Vorteile eines Strukturvertriebes sind, du hast eine Struktur, du hast klare Auswahlprodukte und du hast einen Prozess, was übrigens ganz, ganz vielen Maklern fehlt. Deswegen sage ich auch sehr häufig, 30-40% aller Versicherungsmakler werden im Strukturvertrieb erfolgreicher, weil sie eine Struktur haben, wo sie besser aufgehoben werden. Und die meisten Makler wissen ja gar nicht, wo soll ich was machen und es wird ja auch immer komplizierter. Also ne, überleg mal, was du dich alles als Makler kümmern musst. Aber mir war es wichtig, ich wollte wirklich selbstständig sein. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich wollte frei sein. Ich wollte was Eigenes aufbauen und da hat es auf jeden Fall zu mir gepasst. Und ich habe es ja auch nie bereut, weggegangen zu sein.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Es stimmt schon, ja. Also manche Leute, die brauchen halt den Arschtritt. Die brauchen halt das einmal die Woche sich mit der Führungskraft zusammensetzen und sich mal anschauen, wen kann ich auf Termin legen, wie schaut es da aus, was kann ich da machen. Aber dann bist du auch nicht wirklich selbstständig. Also wenn du dieses Händchen
das
halt
stimmt.
brauchst, dann bist du in der Selbstständigkeit generell falsch.
Aber viele sind halt auch nicht für die Selbstständigkeit gemacht. Also
ja,
du als
ja.
Makler, wie gesagt, das ist ein Teil meiner Arbeit. Also wir bieten so eine Art Coaching an. Also wenn Leute aus dem Strukturvertrieb weg wollen, die nehmen wir so für 1, 2, 3 Jahre an die Hand und helfen denen, weil, ne, ich vergleiche es immer mit Zootieren. Bei der DVAG bist du im Zoo und der Zoo ist toll als Tier, weil du kriegst dreimal am Tag was zu essen, du hast einen Tierarzt. Also Zootiere werden ja viel älter als in der Freiheit. Also dir geht es ja im Zoo auch gut, aber jetzt wirst du als Zootier, wirst du in die Freiheit entlassen. Da ist es gut, wenn du jemanden an der Hand hast, der dir einfach ein paar Sachen zeigt. Und du kannst dich ja auch, also du kannst dich in der Maklerwelt von morgens bis abends beschäftigen, ohne dass du Geld verdienst.
Ja, aber das kannst du im Strukturvertrieb auch. Also ich glaube, das kannst du generell in der Selbstständigkeit auch. Also wenn du einfach beschäftigt sein willst, aber nicht produktiv, kriegst du dich überall hin.
Ja.
Das ist, glaube ich, nicht die Problematik. Du hast vorhin was ganz, ganz Spannendes gesagt, nämlich, dass du freiheitsliebend bist und dass du ein echtes Unternehmen aufbauen wolltest.
Ja.
Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Also, was war so die neue Freiheit, die du für dich gewonnen hast? Was hat dir da besonders daran gefallen und vielleicht auch die neue Herausforderung?
Du, das Highlight, ich war ja damals dann auch noch relativ jung, ne, mit 22, 23 Jahre. Für mich war das Geilste, und das werde ich nie vergessen, als ich dann das erste Mal eine neue Firmenvisitenkarte hatte, wo drauf stand Tinus Grabak Gesellschafter. Ich war kein Geschäftsführer von der Maklerfirma, die wir gegründet haben, aber ich war Gesellschafter. Und das war toll, ne? Ich war Anteilseigner einer GmbH und ich habe dann mit dem Christian Steffen noch 5, 6 Jahre weiter zusammengearbeitet und das war eine tolle Zeit. Dann habe ich auch übrigens auch noch eine fachliche Weiterbildung gemacht. Ich habe dann noch den Fachberater und den Fachwirt IHK gemacht, was dann wichtig ist, dass du einmal auch wirklich ein paar Sachen mehr lernst. Aber ich hatte immer Lust, eine große Firma aufzubauen. Das war mein Ziel. Ich wollte Unternehmer sein und eine große Firma aufbauen. Das hat dann nur beim Christian Steffen nicht funktioniert, weil er doch immer so seins wollte und nicht so groß und er hat mich da dann doch schon ausgebremst und hat sich immer mehr auch auf das Thema Geldanlage spezialisiert, was nicht so mein Thema war. Und so bin ich dann bei ihm ausgeschieden und habe dann, das war 2009, ein Angebot bekommen, hier in Karlsruhe, wo ich heute noch wohne und arbeite, eine Maklerfirma zu kaufen. Und das fand ich natürlich mega spannend. Eine kleine bestehende Maklerfirma mit einer Mitarbeiterin. Du kaufst eine Firma und hast damit alle Kunden, das fand ich einfach mega spannend. Das kannte ich vorher nicht. Vorher war ich ganz klar im Vertrieb tätig. Jede Woche ein Kundengewinn war mein Ziel, also 50 Neukunden im Jahr. Und plötzlich hatte ich 500 Kunden, die ich einfach gekauft habe. Das fand ich einfach mega spannend.
Tino, ich muss hier ganz kurz eine ganz, ganz wichtige Zwischenmeldung machen, nur damit du dich nicht wunderst. Es klingt total verrückt, aber wir haben bei uns im Büro jetzt gerade an der Tür geklingelt. Bei uns hier in der Gegend vom Büro wurde eine Bombe gefunden.
Okay.
Es kann sein, dass wir jetzt in den nächsten Minuten evakuiert werden. Ich weiß es noch nicht. Ich habe hier gerade nur einen Zettel von der Mitarbeiterin hängen, die gesagt hat, unsere Gegend wird bald evakuiert. Es wurde wieder eine Bombe gefunden. So.
Okay.
Das heißt, für den Fall, dass ich plötzlich aufstehen muss, bitte nicht wundern, dann muss ich dich nochmal
Also ich nehme es
anrufen.
nicht persönlich.
Ja, genau. Aber solange es noch nicht der Fall ist, lass uns doch mal noch mal kurz dranbleiben. Du hast ja schon gesagt, die neue unternehmerische Freiheit, die du dir jetzt gegönnt hast, du bist Gesellschafter und du kannst plötzlich nicht nur die Leute im Freundes-, Bekannten- und Verwandtenkreis anquatschen, ob sie dir Empfehlungen geben,
Ja.
sondern du kannst echte Unternehmenswerte quasi fast schon aus dem Boden stampfen und heute ohne Kunden dranstehen und morgen hast du 500 und bis an die Unterkante der Oberlippe zu tun. So
Ja.
würde ich das mal kurz zusammenfassen.
Genau so ist es.
Ja, eigentlich ein geiler Grund zu wechseln, oder? So aus dem Strukturvertrieb raus, Makler zu werden.
Also definitiv. Das ist ja die Frage, wenn ich heute nur beim Strukturvertrieb wäre und ich würde jetzt neu anfangen, oder ich würde dann in die Maklerwelt wechseln, ist ja immer so das Lead-Thema, ne? Die meisten versuchen es über Leads. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung und funktioniert bei vielen. Ich finde es aber viel geiler, wenn du eine gewisse Bonität hast. Das solltest du aber immer haben, wenn du in die richtige Selbstständigkeit gehst. Kauf dir einen Versicherungsbestand. Kauf ein bestehendes Maklerunternehmen.
Da werden wir auf jeden Fall noch ja, drauf eingehen. Was mich jetzt noch persönlich interessieren würde, so eine ganz kleine persönliche Meinung von dir. Du
Gerne.
weißt ja, für manche Leute ist die Maklerei nichts. Für manche Leute ist der Strukturvertrieb genau der Ort, an dem die sein müssen. Was
Ja.
würdest du sagen, für wen ist was? Und dass die Leute, die hier zuhören, sich vielleicht mal kurz innerlich durch ihr eigenes Leben durchgehen können und mal gucken können, ob da, wo sie sind, der richtige Ort ist oder ob da, wo sie hingehen könnten, nämlich ins Coaching von Timos Krabak, ob das da der richtige Ort wäre.
Du, ganz einfach. Es ist nochmal, du hast es im Strukturvertrieb einfacher. Und wenn du einfach vielleicht auch ein bequemer Mensch bist und du dich wohlfühlst in einer Struktur, dann ist es genau das Richtige. Hey, du kriegst bei der DVAG ein richtig geiles Kundenverwaltungsprogramm an der Hand. Wenn ich noch dran denke, wie das damals schon war, geiles Verwaltungsprogramm. Du hast eine Auswahl an Produkten, du musst ja gar nicht überlegen, du musst gar nicht auf die Idee kommen, welche Haftpflichtversicherung muss ich verkaufen, was ist das Beste, sondern du kriegst Produkte an die Hand, du hast auch jemanden, der dich coacht, du bist in einem Team, also auch wenn du gerne in einem Team bist, wenn du nicht immer nur die maximale Provision haben willst, sondern einfach sagst, du fühlst dich wohl so, wie es ist, und hast da eine gute Heimat, ey, dann würde ich niemals wechseln. Also ich habe noch nie ich habe viele, viele Freunde bei der DVG, ich habe noch nie versucht, irgendjemand davon zu überzeugen, wer Makler, weil die Leute, die einfach glücklich sind im Strukturvertrieb, die sollen da bleiben. Wenn man aber merkt, und das ist was, und das kommt mal zum Negativen im Strukturvertrieb, wenn man merkt, oh nee, es ist doch nicht mehr so toll, ich fühle mich wohl, dann würde ich wechseln. Was natürlich beim Strukturvertrieb ist, ne, es ist doch immer dieses Familiäre und die Leute haben immer noch das Gefühl, ah, ich verlasse eine Familie. Was ich dann immer den Leuten sage, das ist einfach absoluter Bullshit. Es ist ein Job. Es ist ein Job. Es ist ein Job. Und wenn ich 10 Jahre erfolgreich bei Mercedes war und ich will mal bei BMW oder auch bei Peugeot arbeiten, spricht doch nichts dagegen, weil die meisten Leute wechseln ja innerhalb der Branche. Und die Tätigkeit ist nach wie vor die gleiche. Du hast mehr Freiheiten, du hast mehr Risiken, du hast mehr Chancen, aber der Job ist der gleiche. Da finde ich mir, das ist mir immer ein zu großes Getue mit, ah, aber hier dann die Familie und die haben das für mich getan, die haben so viel in meine Ausbildung bezahlt. Naja, was haben sie an dir verdient? Und man muss einfach sagen, es sind Wirtschaftsunternehmen, es sind ordentliche Wirtschaftsunternehmen, aber es ist verdammt nochmal ein Job. Die Familie hat man zu Hause, das ist ein Job, den man hat, nicht mehr und nicht weniger.
Böse Zungen würden jetzt fast schon Brainwash sagen. Das will ich jetzt mal nicht so in die Luft halten, weil ich verstehe schon, was gemeint ist. Wenn du im Strukturvertrieb bist, dann hast du manchmal so diesen Spirit. So, als ich das erste Mal da reingekommen bin, junge Leute, die Ziele erreichen wollen und so weiter. Aber irgendwann musst du doch auch mal dir die Frage stellen, ist es das, was ich die nächsten 40, 50 Jahre lang machen will? Weil
Genau.
ein Maklerverwaltungsprogramm kriegst du auch als Makler kostenfrei gestellt. Also so geil ist die Technik jetzt auch nicht, dass man deswegen sich einen Karriereweg versperren sollte. Ich würd sagen, wenn du richtig Bock auf Strukturvertrieb hast, wenn du so richtig Bock hast, Strukturen aufzubauen und ein guter Vertriebler werden willst, dann bleib, dann mach das. Aber ich finde das ein bisschen schade, weil Häufig wird das so dargestellt aus meiner Perspektive innerhalb der Strukturvertriebe, als wäre das gesamte System so gebaut, dass du von der Außenwelt abgeschirmt wirst und dass jegliche Information, die an dich rankommen könnte, die dir zeigt, wie deine Karriere oder deine Welt außerhalb des Strukturvertriebs aussehen könnte, dass das doch von dir ein bisschen abgeblockt wird. Und das finde ich so ein bisschen schade, weißt du? Wenn du
Also,
objektiv.
das war früher sicher so, aber in der heutigen Social-Media-Zeit ist es ja natürlich nicht mehr so. Also, du hast völlig recht, auch als ich angefangen habe, war ne, Internet gerade so in Anfangsstufen. Ein paar Jahre später ist StudiVZ rausgekommen. Da war es das erste Mal, weißt du, heute sind die Leute ja im Austausch. Also nach meinem Eindruck, und ich kenne gerade Tekis, Telis, DVAG, da kenne ich Leute, die einfach seit vielen, vielen Jahren da sind. Da ist es alles schon etwas lockere geworden, weil einfach auch, weil ist klar, man ist. Und weißt du, die jüngeren Leute sind auch nicht mehr so aggressiv. Es gibt ja auch mittlerweile viel mehr Austausch zwischen Leuten, die im Strukturvertrieb sind und in der Maklerwelt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es noch so ganz verhärtete Fronten sind und dass die Strukturvertriebe da versuchen, alles abzublocken, weil es einfach heute gar nicht mehr geht. Jeder hat es bei Instagram oder bei Facebook und hat, kennt die Leute. Man ist heute viel vernetzter als früher.
Das definitiv, das definitiv. Ich finde das nur so schade, weißt du, weil viele Leute, spreche ich aus persönlicher Erfahrung und auch von Leuten, die ich kenne, die sind im Strukturvertrieb, weil sie ihr eigenes Unternehmen aufbauen wollen, weil sie wirklich Selbstständigkeit leben wollen. Und das ist da halt, also ich finde, du kannst im Strukturvertrieb ein sehr, sehr guter Vertriebler werden und sehr viel Geld verdienen. Das ist auch gar keine Frage. Du kannst ein guter Vertriebler werden, sehr viel Geld verdienen, ein Vertriebsteam aufbauen, aber ein Unternehmer bist du das deshalb noch lange nicht. Also da gehört ja zum Unternehmer sein, aus meiner persönlichen Perspektive, so viel mehr dazu, als nur Kunden gewinnen und Partner aufbauen. Das lernst du dort halt einfach nicht.
Da hast du völlig recht. Also ich nenne es immer Unternehmertum Light. Du hast wenig Risiken, aber auch nicht die großen Chancen, da was aufzubauen. Aber guck mal, also du musst auch eins sehen. Du baust ja dann für die DVAG, wenn wir bei der DVAG sind, was auf. Du darfst aber auch den Ausgleichsanspruch nicht vergessen. Und der ist bei der DVAG recht gut geregelt. Du kriegst bei der DVAG zwischen das Drei- und Fünffache, wenn du ausscheidest. Das ist auch nicht so schlecht.
Wenn du es kriegst, dann ja. Aber gut, ich glaube, wir haben genug über Strukturvertrieb und Makler geredet. Da kann sich ja jeder seine Meinung bilden. Ich glaube, der eigentliche Punkt, warum die Zuhörer bis hierhin dran geblieben sind, ist deine göttliche Gabe, nämlich Bestandskäufe.
Danke sehr.
Lass doch da mal ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht, wie kam es da überhaupt erstmal dazu? Also.
Das war das, was ich da, als du die Bombendrohung bekommen hast, das war das, was ich da kurz erzählt habe. Ich habe eben Angeboten bekommen, eine Maklerfirma in Karlsruhe zu kaufen. Und das fand ich ganz spannend. Da habe ich damals 50.000 Euro benötigt. Die Firma hatte auch ein paar finanzielle Probleme. Der vorherige Geschäftsführer hat keinen guten Job gemacht. Und da hat er dann die Chance, für 50.000 Euro eine kleine Makler GmbH zu kaufen mit um die 500 Kunden. Und davon waren 100 Kunden Handwerkskunden. Die Firma hatte sogar ihr Büro im Haus der SHK, Sanitär, Heiz- und Klimainnung. Und das fand ich geil. Und da habe ich dann eine Firma gekauft und hatte plötzlich 500 Kunden, 100 Gewerbekunden für 50.000 Euro. Das war einfach geil.
Hat sich das einfach so ergeben oder hast du da aktiv nach dieser Möglichkeit gesucht?
Nee, das hat sich so ergeben, weil einfach da die Mitarbeiterin, die da war, hat gewusst, es geht so nicht mehr länger weiter. Die hat sich bei mir beworben und dann hat sie mir von der Firma erzählt und dann bin ich auf die Idee gekommen, zu lieber versuchen, die Firma zu kaufen. Und das hat dann geklappt. Und ich hatte einen Freund, der war Maklerbetreuer bei der WIFO. Und der hat mir dann die 2 darauffolgende Jahre nochmal jedes Jahr einen anderen Kontakt gegeben von Maklern, die aufhören wollen. Kontakt an mich und ich habe dann da diese Bestände kaufen können. Das waren nie große Summen. Das war einmal noch eine Firma, die hat einen Bestand, der hat, das waren 15.000 Euro Bestandsprovision für 30.000 Euro und nochmal eine Maklerfirma mit 100.000 Euro Bestandsprovision für 180.000 Euro zu kaufen. Das habe ich dann mit meinen Banken hinbekommen, auch ein bisschen Geld aus dem Freundeskreis und der Familie. Und da habe ich gemerkt, da kann ich ein Geschäftsmodell draus machen. Es ist viel, viel einfacher, einen Bestand zu kaufen, als ihn selber aufzubauen. Das waren damals auch noch andere Preise. Damals hast du wirklich oft so zwischen Faktor 1 und 2 bezahlt, also der Bestandsprovision. Heute hast du ganz andere Preise, aber das war mega.
Was hast du denn am Anfang als allererstes gemacht? Okay, den ersten Bestand gekauft, hast dich wahrscheinlich gefreut, jetzt habe ich 500 Kunden. Aber ist ja nicht so, dass du wahrscheinlich dann losgelaufen bist, direkt die nächsten kaufen, weil nach dem Bestandskauf kommt wahrscheinlich ja auch noch ein bisschen Arbeit auf dich zu. Weil die Kunden, die wollen ja nicht nur gekauft werden, sondern wahrscheinlich auch betreut und bearbeitet, oder?
Ja, das war's. Ich bin meistens jemand, der erst handelt und dann überlegt, ob es gut war, weil ich habe dann eben Gewerbekunden gekauft. Ich hatte aber selber überhaupt keine Ahnung von Gewerbekunden. Habe ich ja nach den ersten ein, zwei Terminen auch gemerkt, dass ich da relativ lost bin. Hatte dann das Glück, dass ein guter Freund von mir bei der Concordia-Versicherung gearbeitet hat und der hatte Ahnung von Gewerbe. Dann habe ich den als Geschäftsführer und Gesellschafter mit in die Firma genommen. Dann haben wir noch zwei, drei andere Freunde dazu genommen. Und dann waren wir dann ein richtig cooles Team. Wir waren so drei Leute im Innendienst, vier, fünf Leute im Außendienst. Und da hat es dann gut funktioniert mit unserem Eigenumsatz, mit dem Umsatz aus dem Bestand. Und so haben dann aber auch die nächsten Käufe super gepasst. Und umso mehr beständig gekauft habe, umso mehr Leute habe ich dann eingestellt, die sich darum gekümmert haben, die Bestände zu betreuen. Bis dann, vielleicht 2012, stand dann ein größerer Kauf an. Da konnte ich dann eine Firma kaufen, die hatte 240.000 Euro Bestandsprovision für einen Kaufpreis, Russland, jetzt halte ich fest, von 300.000 Euro, Faktor 1,25.
Irgendwas nicht.
Ja, das war wirklich günstig und der Verkäufer hat mir auch noch den Kaufpreis über 5 Jahre als Darlehen gegeben. Also das war mega geil und da habe ich dann aber auch wieder drei Mitarbeiter übernommen und daraus habe ich dann eine Aktiengesellschaft gebaut, hatte dann die Bestände und alles und habe dann da eine Aktiengesellschaft draus gemacht. Dann habe ich auch angefangen mit, das war dann die Zeit, damals gab es auch noch keine so professionellen Bestandsvermittler, aber dann 2013, 14, 15 sind dann da die ersten am Markt gekommen, zum Beispiel Dr. Peter Schmidt oder auch Andreas Grimm, mit denen hatte ich dann Kontakt auch über Facebook. Ich habe angefangen, viel über meine Arbeit in Facebook zu schreiben. So habe ich mir da auch den Ruf aufgebaut und habe dann Bestandseinnahmen, ich weiß es nicht mehr auswendig, so um die 700.000 Euro plus Abschlussprovision. Das war dann schon echt super. Ja, aber dann ist es mir zu groß geworden oder habe gemerkt, es ist doch irgendwie anstrengend und ich wollte auch mal wissen, kriegt man denn auch sowas verkauft? Ja, und dann kam dann so mein erster Exit. Das war dann das erste Mal, wo ich dann auch verkauft habe.
Lass uns mal bitte noch ein paar Schritte zurückgehen, weil das ist jetzt, glaube ich, für jemanden, der noch nie einen Bestand gekauft hat, super viel Stoff auf einmal. Wie hast du dir am Anfang das Know-how angeeignet? Also ich stelle mir jetzt mal so die Frage, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe noch nie einen Bestand gekauft, ich höre jetzt diesen Podcast, denke mir so, der Tino, Mann, 700.000 Bestandsprovision hier, 700.000 da, das sind große Zahlen, da will ich auch hin. Was ist denn der erste Schritt? Also wie hast du es gemacht und was würdest du den Leuten heute raten?
Oh Gott, also heute geht es viel einfacher, weil es einfach viel mehr Know-how gibt. Damals gab es da gar nicht so das große Know-how, wie das funktioniert. Also das Allerwichtigste ist mit einer Bank reden. Also du brauchst eine ordentliche Hausbank, die das finanziert. Und hier kann ich nur den Ratschlag geben, es müsste eine Volksbank oder eine Sparkasse sein. Eine Online-Bank bringt dir da nichts und Privatbanken, ich habe noch nie eine Finanzierung über eine Privatbank hinbekommen. Also wichtig ist eine gute Hausbank, die dich dabei unterstützt und dass deine eigenen Zahlen gut sind. Also wenn du wie viele Vertriebler sehr steueroptimiert arbeitest, also dass du einfach keine Steuern bezahlst und alles von der Steuer absetzt, dann ist es super fürs Finanzamt, aber dann gibt dir keine Bankgeld. Also du musst natürlich ordentliche Zahlen vorweisen. Am besten hast du auch noch etwas Eigenkapital dabei und dann macht auch eine Hausbank mit. Also du solltest wissen, was ist so das Finanzierungsvolumen. Und dann geht's auf die Suche machen. Also mal auf die Suche machen nach Beständen, nach Unternehmen. Kann man auch uns engagieren, wir helfen da dabei. Aber dann geht's halt los, auf die Suche machen.
Dann schlage ich das Telefonbuch auf und gucke, wo Makler sind bei denen und frage nach, ob sie einen Bestand verkaufen wollen oder wie macht man das? Was würdest du sagen?
Nein, das ist also das Allerwichtigste, das ist immer mein Standardsatz. Wenn der Russland was kaufen will, dann muss die Welt wissen, dass du was kaufst. Das ist genauso wie wenn der Russland Single ist und du willst Frauen kennenlernen, dann muss die Frauenwelt wissen, dass du Single bist. Das ist genau das Gleiche beim Bestandskauf. Also erzähle der Welt, dass du was kaufen willst. Und dann wird früher oder später irgendwas auch zurückkommen.
Das heißt, einfach mal drauf losgehen, gucken, vielleicht auch mal Makler in der Region anschreiben, anrufen, einfach mal
Ja.
das Angebot machen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie
Ja.
sagen, nee, ich will noch eine Weile arbeiten.
Ja, absolut. Das Social Media ist ganz wichtig. Social Media mitteilen. Maklerbetreuer sind immer gut. Maklerpools sind gut. Maklerveranstaltungen, Maklerstammtische, irgendwie sowas. Und da immer gucken, wo sitzen die Silberrücken und auf die zugehen.
Würdest du sagen, das Thema Bestandskauf als Geschäftsmodell lohnt sich heute immer noch? Oder hast du schon alles aufgekauft, was es gibt?
Es ist, also früher war immer alles besser, ne? So ein Spruch, den ich hasse, aber früher war alles besser. Nein, früher war halt alles günstiger. Seit natürlich das ganze Private Equity Kapital im deutschen Versicherungsmarkt angekommen ist, da ist ja ewig nichts passiert. Also ich hab nie verstanden, warum das nicht größer aufgezogen wird. Aber zuerst gingen ja Milliarden in die Industriemakler, zu den Großen rein. Danach ging es weiter mit einer Fondsfinanz Blau direkt. Und mittlerweile gibt es ja kaum noch einen Maklerpool, der nicht mit Private Equity Kapital gepampert wird. Das hat natürlich die Preise enorm nach oben getrieben. Also wenn ein Maklerpool Werbung macht, wir bezahlen bis Faktor 5, dann kommt natürlich draußen an, es wird Faktor 5 bezahlt. Und an das sind wir mittlerweile angekommen. Also ich würde mal sagen, dass die heutigen Durchschnittspreise von einem Standardbestand liegst du sicherlich zwischen 3 und 4 beim Faktor. Es kann mal ein bisschen weniger sein, tendenziell aber eher mehr. Das ist das Doppelte wie das, was ich bezahlt habe.
Also kurz vielleicht zur Erklärung des Faktors. Das ist die Bestandsprovision, die ein Unternehmen pro Jahr einnimmt, mal den Faktor ist Kaufpreis, richtig?
Ganz genau. In der Regel bemisst sich der Kaufpreis eines Bestandes an den wiederkehrenden Einnahmen. Da kann man jetzt dann drüber diskutieren, nimmst du Dynamik mit rein, ja oder nein? Du kannst genauso gucken, zahlst du für Kfz weniger? Gibt es vielleicht, zahlst du für KV, wird oft ein bisschen mehr vergütet. Für mich war das nie ganz so wichtig. Ich habe immer geguckt, passt der Durchschnittspreis für den durchschnittlichen Bestand?
Jetzt ist es ja aber wahrscheinlich so, ich würde ich jetzt mal ins Blaue reinraten, dass nicht Bestand gleich Bestand ist, oder? Also du kannst ja nicht für jeden Bestand Faktor 5 zahlen. Was mir jetzt zum Beispiel einfallen würde, wenn jetzt jemand einen riesen LV-Bestand hat, wo wahrscheinlich noch, keine Ahnung, Stornohaftung in der Luft rumhängt, da ist ja auch nicht so viel Bestandsprovision mit drin, da würdest du wahrscheinlich weniger für zahlen, als für einen Bestand, der eine super gute, solide Sachquote hat, wo du viel Bestandseinnahmen hast, oder? Oder wonach bewertest du einen Bestand, ob er jetzt gut ist oder nicht?
Damit hast du völlig recht. Also Faktor 5 ist natürlich schon das obere Limit. Also da muss es schon wirklich wie die Faust aufs Auge zu dir passen, wo du sagst, wow, du bist jetzt auf Zahnärzte spezialisiert und du übernimmst einen anderen Zahnärztebestand. Also dann würde ich da auch mehr bezahlen. Ganz wichtig ist, ja, wie ist der Bestand beschafft? Wie ist die Kundendaten? Also hast du alles in einem Maklerverwaltungsprogramm drin? Ist da wirklich alles drin? Hast du 100% E-Mail-Adressen, Telefonnummern? Das ist ganz wichtig. Also wie ist die Datenlage? Genauso, umso weniger Anbindungen, umso besser. Die altvorderen Makler sind ja immer ganz stolz auf ihre Direktanbindungen und umso besser, umso mehr. Also umso mehr Anbindungen, umso besser. Mit jedem Versicherer wurde eine Direktanbindung gemacht. Also mein Rekord lag bei einem Bestand, wirklich beim Bestandskauf 184 Direktanbindungen. Würde ich heute nie wieder machen. Also da natürlich auch. Also geil ist es zum Beispiel, ne, Fondsfinanz, wir arbeiten ja beide gerne mit der Fondsfinanz. Wenn du einen Bestand hast, der bei der Fondsfinanz liegt, und dann hast du vielleicht noch zwei, drei DMV-Anbindungen. Ey, das ist im 0, nix übertragen. Und das ist mir natürlich auch viel wert. Also nehme an, ich habe alles im DMV-Maklersystem drin, toll gepflegt, Datenlage, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Verträge, alles drin und alles nur Fondsfinanz und drei DMV-Anbindungen. Da würde ich einen maximalen Preis bezahlen, weil einfach die Übertragung sehr schnell und einfach geht und die Datenlage super. Wenn es jetzt andersrum im Bestand ist, ein Bestand bei der Appella AG, mit der ich jetzt keine Anbindung habe. Was fange ich damit an?
Ist die Datenlage so das Hauptqualitätsmerkmal oder woran erkennt man noch, ob ein Bestandskauf sich jetzt wirklich lohnt?
Also zum einen die Datenlage und dann musst du natürlich für dich entscheiden, was für einen Bestand willst du haben. Also ein Bestand mit 50% Kfz-Anteil macht es zum Beispiel schwierig. Und genauso schwierig ist, vor kurzem wurde uns ein Bestand angeboten aus Hausverwaltungen, also ein Wohngebäudebestand. Da hast du natürlich zum einen die großen Risiken, wie sieht es mit der Sanierung aus? Dann ist natürlich die Schadensquote wichtig. Den Makler haben wir nicht gekauft, weil der hatte nur drei Kunden. Also der hatte drei Hausverwaltungen als Kunden, hat damit ein Schweinegeld verdient. Geil, aber drei Kunden. Also, das ist natürlich ein Risiko. Ja, Klumpenrisiko, das würde ich noch sagen. Also passt die Bestandszusammensetzung zu dir und genauso gibt es vielleicht noch Klumpenrisiken. Sonst, was ich auch oft gefragt werde, ja, aber was ist, wenn das ein alter Bestand ist? Der Verkäufer ist 70 und das ist doch ein alter Bestand. Das sehen ganz, ganz viele, gerade jüngere Makler, als negativ an, weil, naja, was soll ich denn da noch verkaufen? Das ist natürlich richtig. Aber ältere Kunden, die lassen mich in Ruhe. Und die gehen auch nicht weg. Für mich gibt es nichts Geileres als so ein Bestand mit Durchschnittsalter 50 oder 52. Da habe ich keine Probleme. Was man auch noch schauen muss, ist die Nationalität. Also kaufst du jetzt einen Bestand von einem Inder ab, ne, dann hast du viele indische Kunden. Da hast du oft auch so Mentalitätsprobleme. Oder ich habe natürlich auch öfters mal, dass das ein Bestand angeboten wird, wo hauptsächlich türkischstämmige Kunden dabei sind. Das kannst du machen, aber dann würde ich eher schauen, dass dann auch ein türkischstämmiger Makler kauft, dass einfach so die Philosophie verstanden wird.
Sprache, ne? Muss ja auch gucken, wenn die jetzt nicht.
Ja, genau. Ja, vor allem aber die Mentalität, das merken wir oft. Ich habe in der Vergangenheit schon ein paar Mal sowas gekauft, aber da gab es immer dann Probleme auch von der Mentalität.
Stichwort Probleme. Wie ist denn das eigentlich im Bestandskaufgame? Läuft alles immer glatt oder
Oh,
gibt es auch
nee.
Welche Fehler würdest du heute nicht mehr machen?
Ach, ich glaube, ich habe noch gar nicht alle gemacht, aber die meisten. Also eine Sache, was ich nie, nie, nie mehr machen würde, wäre zu Beginn den Kaufpreis auf einmal zu bezahlen, weil es taucht halt immer wieder mal was auf. Ne? Ist der Bestand wirklich so groß? Ist wirklich alles so da? Also ich würde immer einen Kaufpreis, also bei einem reinen Bestandskauf wird es ja auch so zwischen 3 und 12 Monate dauern, bis alles bei dir ist. Und du musst ja auch gucken, was kommt alles bei dir an, dass auch der Kaufpreis in Raten bezahlt wird. Von mir aus auch in 12 Monaten oder 18 Monaten, dass alles bezahlt wird. Bei einem Share Deal, also bei einem Kauf von einer Kapitalgesellschaft, aber ganz genauso. Tendenziell 75% gleich und dann nochmal entweder ein Verkäuferdarlehen oder eine Ratenzahlung, die später ist. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Wenn man die Firma mal kennt, wo man weiß, hey, ist alles so wie versprochen, würde ich also nie mehr 100% auf einmal bezahlen.
Gibt es weitere Fehler, die du noch vermeiden würdest, oder?
Im Nachgang gibt es immer bei irgendwas Ärger. Immer. Weil doch irgendwie was anders war. Ne? Der Verkäufer stellt natürlich die Firma anders dar oder man stellt was fest. Das ist auch nicht immer böse Absicht. Das A und O, was ich da wirklich als Ratschlag geben kann, soweit es möglich ist, immer versuchen, mit dem ehemaligen Eigentümer eine Lösung zu finden. Das Schlimmste, was man in Deutschland machen kann, ist zu klagen. Klagen in Deutschland ist ein Albtraum. Es ist wirklich ein Albtraum. Ich als bestes Beispiel, ich habe dann 2016 meine erste Firma verkauft, Ende 2016, die Ruf Kapitalplan AG. Und danach, 3 Monate danach, seitdem gibt es Ärger mit dem Verkäufer. Da war auch ein Teil als Darlehen. Und ja, die Firma war dann auch relativ schnell nahezu pleite und ich wurde für alles verantwortlich gemacht. Und ich habe aber einen Teil von meinem Kaufpreis nicht bekommen, knapp 400.000 Euro, und musste dann vollstrecken. Dann gab es eine Vollstreckungsgegenklage. Das war Ende erstes Quartal 2017. Mein damaliger Anwalt hat gesagt, du Tino, so Vollstreckungssachen dauern nicht lange, muss mir keine Sorgen machen. Das läuft immer noch. Und zwar erstmals war es Landgericht, das ging 5 Jahre, ne, Corona dann noch reingekommen, 5 Jahre Landgericht, Kosten. Die Gegenseite, also ich würde sagen, dass in der Zeit die Gegenseite mussten Gutachten gemacht werden, die mussten Sicherheiten stellen. Ich schätze, 200 oder 150, 200.000, 150.000 Euro Kosten hatten. Ich selber hatte um die 40.000 Euro Kosten. Dann ging es vors Oberlandesgericht. Also erste Instanz wurden 2 Drittel mir zugesprochen. Oberlandesgericht gibt mir Vollrecht. Und jetzt, also gab es wieder die gleichen Kosten oder wieder Kosten. Jetzt haben sie Beschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt, beim Bundesgerichtshof. Und da liegt es jetzt auch wieder seit einem Jahr. Also ich würde schätzen, ich hatte ungefähr 100.000 Euro Kosten. Die Gegenseite hatte 250.000 Euro Kosten, 300.000 Euro Kosten. Und es ist immer noch nichts entschieden. Und da habe ich noch ein paar andere Fälle. Also Klagen in Deutschland, es dauert Jahre. Und gerade wenn du klagen willst, du musst erstmal bei allem in Vorleistung gehen. Das ist ein Albtraum. Manchmal geht es nicht anders, aber ich kann jedem nur raten, versucht Gerichtstermine oder gerichtliche Klärungen zu verhindern.
Das klingt doch etwas negativer als gedacht, vor allem wenn du jetzt seit mehreren Jahren 400.000 Euro fehlen oder so.
Ja, so ist es. Also die haben damals, also ich wollte einfach mein Geld, das waren 400.000 Euro und die haben mich natürlich auf 1 Million verklagt, weil die Firma das alles nicht mehr wert war. Kaufpreis waren 2,5 Millionen Euro und mir wurde in der ersten Instanz, ich glaube, war 100, nee, gut, also ich habe, also mir wurden 150.000 Euro zugesprochen. In der zweiten Instanz waren wir dann bei knapp 250.000 Euro plus ich kriege für 8 Jahre Zinsen. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich.
Um hier vielleicht nochmal einen Kontrast darzustellen, weil es läuft ja nicht alles immer so schief, wie es jetzt in diesem Fall schief gelaufen ist. Was sind denn so realistische Erwartungen für zum Beispiel Return of Invest, Umsatzwachstum, Bestandserhaltsmaßnahmen? Was kann man dann, wenn man jetzt einen Bestand kaufen möchte, womit kann man denn rechnen, womit man dann wirklich Geld verdient? Weil wir haben jetzt immer bisher über Geld ausgeben gesprochen. Ja, du brauchst eine Hausbank, du musst gucken, wie du das irgendwie finanzierst, ein bisschen Eigenkapital mitbringen. Und dann lohnt sich das irgendwann über die Bestandseinnahmen. Aber ich glaube, die Realität sieht dann doch vielleicht nochmal ein bisschen anders aus, oder?
Also, ich meine, die Zinsen sind auch etwas gestiegen. Wir haben immer versucht, so zu rechnen, dass maximal die Hälfte der Einnahmen eines Bestandes für Zins und Tilgung draufgeht. Du kaufst 100.000 Euro Bestandseinnahmen für 300.000 Euro. Das finanzierst du über die Bank, musst du gucken, dann vielleicht über 7 Jahre mit einem Zins von 5% oder 6%. Dann kommt das ungefähr hin, dass du so bei 50% bist. Das heißt, du kaufst Du hast Bestandseinnahmen von 100.000 Euro, 50.000 Euro nimmst du für Zins und Tilgung und 50.000 Euro hast du positiver Cashflow gleich auf deiner Seite. Thema Bestandserhalt oder Bestandsabrieb, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, weil da viele Leute immer sagen, ja, aber was ist, wenn die ganzen Kunden gehen? Also bei Gewerbe ist es in der Tat ein Problem. Also bei Gewerbe, da musst du wirklich hinten dran sein. Da musst du auch, also du selber musst wirklich Ahnung von Gewerbe haben, wenn du einen Gewerbemakler kaufst. Und da musst du auch wirklich gucken, dass du da dass die Kunden bei dir bleiben. Das würde ich auch dementsprechend auch im Kaufvertrag regeln, dass es da vielleicht nochmal eine Klausel gibt, wenn doch zu viele Kunden gehen, dass es nochmal eine Anpassung gibt. Bei den meisten Wald- und Wiesenmaklern, ne, die haben 80% Privatkunden und 20% Gewerbe, da muss man sich nicht die Sorgen machen. Der Otto-Normalbürgerkunde, der bleibt bei dir, weil wir Deutschen haben ja keinen Bock auf Versicherungen, ne? Also welcher Deutsche hat den Bock, sich mit Versicherungen auseinanderzusetzen? Und wenn du jetzt einen Bestand übernimmst und der Kunde ist unzufrieden mit dir, dann muss er ja aktiv auf der Suche nach einem anderen Makler oder einem anderen Vertreter sein. Und da muss er sich Sachen aussetzen, da haben die meisten Kunden keine Lust. Also bei Privatkunden hast du in der Regel sehr, sehr wenig Fluktuation und Schwund.
Ist das dann auch das Geschäftsmodell, wo du sagst, ich kaufe jetzt den Bestand und warte, bis er sich aus den Bestandseinnahmen abbezahlt hat und ich nehme dann die Bestandseinnahmen mit? Oder
Ja.
ich sage dir, wie ich es machen würde. Wenn ich jetzt einen
Ja,
Bestand
erzähl.
finden würde,
Ja.
den ich kaufen würde, dann würde ich zwei, drei Leute darauf ansetzen, die diesen Bestand durchtelefonieren, Vertragsvergleiche machen und gucken, ob man da noch irgendwo eine Versicherungslücke schließen kann oder ob man da noch irgendwas anderes an Produkten platzieren kann, was noch nicht gemacht wurde. Weil ich glaube, es ist auch so, dass selbst wenn der Bestand jetzt schon seit langen Jahren bei dem Makler betreut ist, dass die Kunden häufig doch vor X Jahren den letzten Versicherungscheck hatten oder dass die Altersvorsorge nicht passt oder dass vielleicht, ich weiß nicht, der Kapitalanlageimmobilie noch nicht angeboten wurde, wie auch immer. Ich würde dann mit diesem Bestand aktiv arbeiten und gucken, ob man da nicht noch was rausholen kann. Kann man da nicht vielleicht auch so die Rückzahlung des Kaufpreises beschleunigen, wenn man so vorgeht?
Absolut, absolut. Da gibt es überhaupt nichts dagegen einzusetzen. Und viele, die bei uns im Coaching sind, also die wir auch beim Kauf unterstützen, die haben genau das Ziel. Das sind oft auch Leute eben von der DVAG, Tekes, Teles, die jetzt genau diesen Ansatz haben. Du wirst halt nach dem Kauf, kriegst du mit, was für ein Bestand es ist. Und es ist nach meiner Erfahrung, zu 50% funktioniert das. Also zu 50% sind die Kunden offen und freuen sich, dass da jemand gibt. Und du kannst da mit denen arbeiten. Zu 50% klappt es aber nicht. Das sind es eher Kunden, die einfach keinen Bock haben. Das ist, die einfach keine Lust haben. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Wir haben früher genau den Ansatz, den du gesagt hast, gefahren. Wir haben einen Vertriebler auf den Bestand gesetzt und haben gesagt, hey, der ist der Ansprechpartner und der hat geschaut, dass man aus dem Bestand noch was machen kann. Zu 50% hat es geklappt. Wir haben da immer 6 Monate Zeit investiert. Wenn wir nach 6 Monaten gemerkt haben, nee, der Bestand ist nichts, haben wir das sofort gecancelt. Und haben dann nur noch reaktive Betreuung gemacht. Dann haben die Kunden gesagt, hey, ihr werdet bei uns im Innendienst betreut. Und immer dann, und das ist das Wichtige, wenn der Kunde sich meldet und ein Problem hat, da haben wir dann geschaut, dass der Kunde innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung bekommt und wir das Problem des Kunden so schnell wie möglich lösen. Also komplett alles eingestellt, bis dahin, dass der Kunde sich meldet. Dann haben wir gezeigt, hey, wir sind für dich da, wir lösen dein Problem. Und dann war das auch in Ordnung. Also, ich weiß, wir konnten immer mit beidem leben. Das eine ist, wir haben einen geilen Bestand, wir verdienen noch mehr Geld damit. Super. Oder der Bestand ist nix. Dann haben wir die Arbeit eingestellt, haben die Bestandsprovision gekriegt. Und nur dann, wenn der Kunde ein Problem hat, dann haben wir uns drum gekümmert.
Das heißt, Potenzial ist aber auf jeden Fall da. Aber du kannst ja
Auf
heute,
jeden Fall.
wenn du jetzt einen Bestand kaufst von einem Makler, der, keine Ahnung, 2015 oder so die Kunden eingedeckt hat und seitdem nichts mehr gemacht hat, alleine schon, wenn du mit einer Endkunden-App auf die Leute zugehst und sagst, hey, du kannst hier deine Verträge alle in der Hosentasche haben und einen Überblick haben oder so, ich glaube, du kannst da schon riesen
Auf
Value.
jeden Fall. Ja. Also, aber unsere Erfahrung ist wirklich, also ich habe so um die 60, 70 Bestände in Unternehmen gekauft. Es ist wirklich so 50-50. Also zu 50% hast du damit Erfolg und zu anderen 50% ist der Aufwand zu groß. Da lohnt sich es nicht. Aber weißt du, wenn du mit beiden Ergebnissen leben kannst, ist die Welt ja immer in Ordnung. Beim
Ja, klar.
einen habe ich einen Vertriebler, verdiene mehr Geld, beim anderen habe ich kaum noch Ausgaben und verdiene trotzdem die Bestandsprovision. Beides war für uns immer fein.
Also, wenn man einen Bestand findet, den man kaufen kann, vorausgesetzt die Bedingungen passen, also muss halt auch natürlich gucken, dass du einen Bestand kaufst, der zu dir passt. Vielleicht kein
Ja.
Gewerbebestand, wenn du keinen Plan von Gewerbe hast und so, hatten wir ja alle.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber vorausgesetzt, der Bestand passt, der Preis passt, Datenlage passt, würdest du sagen, ist ein lohnenswertes Geschäft.
Ja.
Okay. Gibt es denn nach dem Kauf vielleicht irgendwelche Herausforderungen, wo du sagst, die kommen immer wieder, die sollte man vermeiden?
Du musst dich halt, also das ist das, was wir Vertriebler meistens unterschätzen, und da gehöre ich auch dazu, ich sehe mich selber auch als Vertriebler, ist, dass echt die eigentliche Arbeit ja nach dem Kauf erst losgeht. Das heißt, du musst dich ja um die Bestandsintegration kümmern. Dafür war bei uns damals in der Firma immer mein Geschäftspartner Daniel Seeger zuständig. Das heißt, die ganzen Bestandsübertragungen, ne, das ist natürlich schon erstmal eine Menge Arbeit, die du hast, und dann auch mal die Kunden anschreiben, und dann melden sich schon am Anfang viele, wer seid ihr und wie funktioniert das alles? Also da hast du am Anfang schon einen großen Aufwand. Das Gleiche ist aber auch bei einem Share Deal, also wenn du ein Unternehmen kaufst. Kann ja auch sein, dass dir was Größeres angeboten wird, sagen wir mal 200, 300.000 Euro Bestandsprovision, und du übernimmst ein Büro mit zwei, drei Mitarbeitern. Hier ist es schon sehr, sehr wichtig, dass du dich um den Mitarbeiter kümmerst. Das ist was, was auch bei mir im Coaching immer wieder unterschätzt wird. Ich habe da auch immer ein paar Leute, die gerne weiter weg was kaufen wollen. Das kannst du machen. Also du kannst auch ein Unternehmen kaufen, was weiter weg ist, aber du musst dich drum kümmern. Also wenn du dann jetzt ein Unternehmen kaufst, was weiter weg ist, dann musst du oder jemand von deinem Team schon regelmäßig vor Ort sein, gerade im ersten Jahr, und zeigen, wer ihr seid. Und auch, was ich immer versuchen würde zu machen, dann auch die Systeme anzugleichen, ne? Dass das Verwaltungsprogramm, was du hast, dass es dann nach 12, 24 Monaten auch das andere Unternehmen hat, Steuerberater etc., alles angleichen. Und ich würde auch, wenn die andere GmbH nicht unbedingt benötigt wird, würde ich früher oder später immer schauen, dass man dann auch die Unternehmen miteinander fusioniert, sodass es nur noch eins ist.
Gibt es denn vor dem Kauf irgendwelche Stolpersteine, wo du sagst, hey, ich weiß nicht, Vertragsgestaltung oder sonst irgendwas, wo man besonders bei aufpassen müsste, wo man sagt, hey, mach das lieber mal nicht?
Ja.
Du hast ja gerade, Entschuldigung, Tino, eine Sache noch, du hast ja gerade was Wichtiges angesprochen, nämlich ein Share Deal, das, wenn du eine GmbH kaufst.
Ja.
Dann gibt es aber auch noch die andere Möglichkeit, wenn du jetzt, sage ich mal, einfach nur einen Bestand von dem Makler abkaufst, der jetzt ein Einzelunternehmen
Genau.
ist, ne?
Ja, genau.
Was ist besser?
Beides hat seine Vor- und Nachteile. Also bei einem Bestandskauf, das ist der ganz große Vorteil, du übernimmst nur den Bestand. Du hast kein großes Haftungsrisiko, was eine GmbH angeht, weil bei einer GmbH übernimmst du ja alles. Du musst für alles gerade stehen. Du übernimmst einfach alles. Bei einem Bestandskauf übernimmst du den Bestand. Das Thema ist erledigt. Es ist halt eine Menge Arbeit. Wenn es relativ klein ist, macht ein Bestandskauf immer Sinn. Aber es kann ja auch sein, dass bei dir läuft es ja auch geschäftlich ganz gut. Es wird bei dir in der Nähe eine Makler GmbH mit 1 Million Einnahmen für 2,5 Millionen Euro angeboten mit 8 Mitarbeitern. Sowas kriegst du ja als Bestandskauf gar nicht hin. Dann wirst du eher die GmbH oder GmbH und Co. KG, wo es wahrscheinlich fusioniert, das Ganze übernehmen müssen. Was anderes wird der Verkäufer auch nicht machen. Naja, und da ist natürlich schon wichtig, dass du die Tiefenprüfung, Neudeutsch Due Diligence, dass die einfach ordentlich gemacht ist. Wenn du nur einen Bestand kaufst, dann schaust du dir die Bestandszusammensetzung an. Du lässt dir auch mal Nachweise geben über die Provisionen. Du prüfst einfach den Bestand, passt er zu dir, ne? Wie viel ist der Kfz-Anteil? Wie hoch ist der Wohngebäudeanteil? Vielleicht lässt du dir ein paar Schadensquoten zukommen. Also, aber das weißt du als Versicherungsmakler, worauf du achten musst. Wenn du aber jetzt eine ganze GmbH kaufst, dann würde ich auf jeden Fall Rechtsanwalt, Steuerberater mit an Bord nehmen. Naja, was steht denn so in der Bilanz drin? Hat er irgendwelche, gibt es irgendwelche Rückstellungen? Oder was hat er in der Vergangenheit vermittelt? Hat er auf dem grauen Kapitalmarkt was vermittelt, wo wir Versicherungsmakler immer die Hand rufen, wenn man Scheißdreck vermitteln können? Was hat er in der letzten Zeit vermittelt? Gerade wenn er ein 34F hat, dann würde ich mir auch anschauen, wie ist es Mitarbeiter? Gab es mal Schaden? Gibt es mal also Regressansprüche gegen die Firma? Wie war es mit den Mitarbeitern? Also da muss man einfach ein paar mehr Sachen prüfen. Das ist ja die Arbeit, die wir auch machen, eben mit meiner Firma, die klassische Bestandskaufbegleitung, wo wir dann den Makler an die Hand nehmen und schauen, dass er da dann keine Fehler macht.
Okay, du sagst es jetzt gerade, wenn du mal einen Share Deal hast, dass du dann einen Steuerberater, Rechtsanwalt auf jeden Fall nehmen
Ja.
solltest. Solltest du das nicht generell immer machen? Also ich stelle mir das so vor, egal wie, du kaufst einen Bestand oder ein Unternehmen, dann brauchst du ja zumindest mal einen sauberen Kaufvertrag, oder? Und den schreibst du wahrscheinlich auch nicht kurz mal mit ChatGPT, sondern dann musst du wahrscheinlich auf ein paar Dinge achten, weil du
Ja.
auch ein bisschen Erfahrung brauchst, oder?
Da hast du recht. Also da hast du recht. Kaufverträge sind Sachen von Rechtsanwälte. Gibt auch ein paar bekannte Rechtsanwälte bei uns im Markt. Also Norman Wirt zum Beispiel macht das auch, die einfach für einen Festpreis, die auch so einen Mustervertrag gibt. Gibt aber auch ein paar Unternehmensberater, die auch Muster haben. Also ich muss sagen, so bei einem Bestandskauf, da muss man schon auf ein paar Sachen achten, aber das ist keine Raketenwissenschaft. Anders sieht es aus, wenn du eine GmbH kaufst. Also es vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht die Anfrage bekomme: Tino, kannst du mir mal ein Muster kaufen? Kaufvertrag schicken. Da frage ich immer, naja, geht es um einen Bestandskauf oder geht es um einen Share-Deal-Unternehmenskauf? Bei einem Bestandskauf, da kann man drüber reden, da kann ich, gebe ich auch mein Muster raus, da verlange ich eine Spende für meinen Schildkrötenverein. Aber wenn es um einen Share-Deal geht, da will ich einfach keine Muster rausgeben, weil du einfach eine ganze, du kaufst eine ganze GmbH, das ist wie eine Hochzeit. Da gibt es einfach, naja, da ist nur eine kleine GmbH. Okay, und jetzt, was wurde in der Vergangenheit gemacht? Wie sieht die Bilanz aus? Wie sieht der Jahresabschluss aus? Wie sieht die Vermögensschadenshaftpflicht aus, etc., weil das ist, also das unterschätzen die meisten Leute. Also Bestandskauf, keine Rocket Science, keine Raketenwissenschaft, aber sobald es um einen ganzen Unternehmenskauf geht, da muss man wirklich achten und da würde ich einen Profi nehmen. Sei es Rechtsanwalt, ein spezialisierter Rechtsanwalt, wobei Rechtsanwälte, die denken mir immer zu viel in Problemen, das muss ich auch sagen. Und dann rechnen sie stundenweise ab. Man kann auch einen partnergängigen Unternehmensberater am Markt auch für sowas engagieren.
Aber kann er auch mit euch zusammenarbeiten, oder?
Das geht auch, genau.
Okay, ja, da werden wir gleich noch vielleicht ein paar Takte dazu sagen, weil ich finde es wirklich ein sehr, sehr spannendes Angebot, was du da hast. Letzte Frage zum Thema Bestandskauf. Sagen wir, jemand findet das jetzt super, super, super spannend, hat dir jetzt fast eine Stunde lang gelauscht und denkt sich, Mensch, wenn der Tino das kann, kann ich das auch. Gibt es da irgendwie, ich weiß nicht, Plattformen, Tools, irgendwas, was man wissen müsste, wo man, sage ich mal, zumindest einfach mal losgeht und sagt, okay, da gucke ich mal, wo ich meine ersten Schritte mache oder einfach ins kalte Wasser rein, Telefonbuch rausholen, Makler anrufen?
Ja, also dafür ist der Markt zu klein. Also es werden gar nicht so viele Bestände im Jahr vermittelt. Es gibt ja die Firma Adams aus Frankfurt, die recht bekannt sind in der Vermittlung. Und laut einer Studie von denen werden es wohl um die 300 Bestände und Firmen im Jahr nur vermittelt. Also das ist gar nicht so ein großer Markt. Der Rest geht in der Familie oder an Mitarbeiter oder so über. Also da ist es kein so großer Markt, aber man muss halt Aktivitäten zeigen oder uns auf uns zugehen. Wir helfen. Also wir machen auch Vermittlung, aber nur im kleinen Rahmen. Wir versuchen eher Makler an die Hand zu nehmen und denen, dass die innerhalb von 6 bis 12 Monaten selber einen Bestand finden. Du musst aktiv sein. Es geht nicht von heute auf morgen, aber wenn man da aktiv ist, dann findet man auch einen Bestand.
6 bis 12 Monate, sagst du, ist auch ein realistischer
Zeitraum. Das ist realistisch, ja, das haben wir bisher immer hingekriegt. Also wichtig ist, dass der Makler halt auch offen ist. Also ich hatte vor kurzem einen Anruf, da wollte einer einen Zahnärztebestand in Baden-Württemberg kaufen. Ich sage, ja, viel Erfolg, find das mal. Also wenn aber einer sagt, hey, ich hätte gern da, wo ich wohne, Umkreis 100 Kilometer, einen Bestand, einen durchschnittlichen Bestand, da glaube ich schon, dass man innerhalb von 6 bis 12 Monaten irgendwas hinbekommt.
Tino, ich glaube, das Thema Bestandkauf haben wir jetzt sehr, sehr ausführlich mit dir besprochen und behandelt. Also mir wird jetzt keine Frage einfallen, die wir jetzt noch nicht beantwortet haben. Ich glaube, was jetzt noch vielleicht ein bisschen spannend ist, wenn man sich so dich als Person, als Unternehmer anschaut, wo die Reise dahin geht. Also bestandskauftechnisch hast du, glaube ich, das Game durchgespielt. Vielleicht einfach nur mal zur Demonstration oder zur Klarstellung so. Was für eine Umsatzgröße macht denn deine Firma?
Also ich habe ja, also die Firma, ich habe mit meinem Geschäftspartner Daniel Seeger 2017 die ZVO gekauft, einen Online-Makler im Zahnzusatz. Den haben wir dann weiter aufgebaut. Wir haben dann noch Bestände reingekauft. Und die Firma haben wir dann an die Kompass-Gruppe verkauft Ende 2023. Damals hatte die ZVO dann einen Umsatz von um die 3,5 Millionen Euro, wobei da der Schwerpunkt Zahnzusatzversicherung war. Oh ja. Das war so die letzte Maklerfirma, die ich aufgebaut habe. Ich war jetzt ja dann auch noch ein Jahr lang bei der Kompass-Gruppe tätig und jetzt bin ich eigentlich nur noch als Unternehmensberater tätig, zusammen auch mit meinem Geschäftspartner Daniel Seeger und wir sind so ein Team aus 3, 4 Leuten und wir machen alles rund um das Thema M&A. Mein Umsatzziel ist dieses Jahr 500.000 Euro, das kann ich sagen. Also das ist so das Ziel, was ich habe, einfach im Consulting-Bereich. Und sonst haben Daniel und ich noch wieder eine gemeinsame Holding und wir beteiligen uns hier an anderen Versicherungsmaklern oder Immobilienmaklern. Also wo wir glauben, die haben was drauf, an dem beteiligen wir uns und dann helfen wir denen auch natürlich, dass die wachsen durch Zukauf. Also du hast es gerade richtig gesagt, ich bin auch der Meinung, ich habe das Spiel durchgespielt und habe es keine Lust, nicht nochmal zu machen. Also ich will jetzt nicht ein drittes Mal einen Versicherungsmakler aufbauen und verkaufen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber jetzt habe ich Spaß, das anderen Leuten zu zeigen. Das ist klassisches Zeit-gegen-Geld-Geschäft und mich dann auch mit Daniel an anderen Maklerfirmen zu beteiligen.
Hast du da irgendeine 5-Jahres-Vision, was du gerne aufbauen würdest oder wie du den Maklermarkt verändern möchtest mit diesem Know-how oder wie schaut es da bei dir aus?
Weißt du was? Ich muss ehrlich sagen, ich habe da so gar keine großen Ziele mehr. Ich habe die erste Maklerfirma für 2,5 Millionen Euro verkauft. Das war 2016. Ich darf nicht über den Preis bei der ZVO reden, aber es war deutlich, deutlich mehr. Also ich habe zweimal jetzt eine Firma für siebenstelliges Geld verkauft. Ich habe früh in Immobilien investiert. Ich habe drei Kinder zu Hause. Ich weiß und ich, ey, ich liebe es, morgens zu arbeiten. Das macht Spaß, aber ob jetzt da mal 10.000 Euro mehr oder weniger kommen, das ändert an meinem Lebensstil nichts mehr. Ich liebe mein Leben. Ich bin auch der klassische Vertriebler. Ich habe mittlerweile, weißt du, zwei Porsche bei mir zu Hause. Ich habe eine geile Rolex-Sammlung. Ich sitze klassisch, eine Porsche, Rolex. Ich bin da richtig im Game drin. Aber das mag ich. Das macht mir Spaß. Ich liebe es zu reisen. Aber ich liebe meine Arbeit. Und jetzt habe ich habe jetzt eher Lust, andere Makler zu unterstützen. Und da sage ich immer eins. Wenn ich mich an einer Maklerfirma beteilige, muss die Vision sein, in 10 Jahren ein Unternehmen aufzubauen, was 10 Millionen Euro wert ist. 10 Jahre, 10 Millionen Euro. Das ist immer so mein Ziel, was ich mit den Maklerunternehmen habe, an denen wir uns beteiligen. Und da aber auch die jungen Leute zu sehen, die kommen alle aus dem Strukturvertrieb an den Unternehmen, wo wir beteiligt sind. Das ist geil. Ich bin jetzt 43, da bin ich auch nicht mehr so motiviert, aber wenn ich dann die jüngeren Leute sehe, wie motiviert die sind, das motiviert mich wieder, auch da bei denen zu helfen, dass sie ein geiles Unternehmen aufbauen.
Tilo, jetzt hört hier vielleicht der ein oder andere zu, der sagt sich, Porsche, Rolex, siebenstellig, Vertriebler, geil, will ich auch. Was muss man als guter Makler mitbringen, um den Weg gehen zu können, den du gegangen bist?
Das A und O ist fleißig sein. Fleißig sein, fleißig sein. Wenn mir einer mit Work-Life-Balance kommt oder sagt, am Freitag mittags mache ich nichts, fleißig sein. Das ist eine der wichtigsten Tugenden. Auch mal, wenn es Rückschläge gibt, nicht, oh, das ist scheiße, also bloß nicht. Fleißig sein, nicht jammern. Gierig sein auf Erfolg, wirklich so auch sagen, ich will das erreichen, ich will eine Rolex. Also das, was ich mal auch bei der DVG gelernt habe, ne? So Ziele visualisieren, das musst du haben. Ein Wille zum Erfolg, mit Geld umgehen können, eben dir nicht gleich nach 3, 4 Monaten einen Porsche, eine Rolex kaufen, sondern Geld auf die Seite legen. Geld investieren in Bestände, dementsprechend eine gescheite Bilanz oder eine BWA dir aufbauen. Und einfach Vollgas geben. Der wirkliche Wille, was aufzubauen, der muss da sein.
Ich glaube, das sind die perfekten Abschlussworte für diesen Podcast.
Danke sehr.
Zum Schluss für alle, die bis hierhin rangeblieben sind und sich das Ganze gegeben haben und Interesse daran haben, Bestand zu kaufen, aufzubauen, gerne noch ein Angebot raushauen, was ich mit Tino hart mit Schweiß und Blut für euch verhandelt habe, Leute. Wie ihr wisst, bauen wir unsere School-Community auf und in dieser School haben wir einen Classroom-Bereich, also ein Klassenzimmer, wo ihr unterschiedliche Videokurse findet zu unterschiedlichen Themen. Und der Tino, der hat gesagt, ey, voll geil, ich nehme einfach mal ein paar Videos zum Thema Bestandskauf auf. Die könnt ihr euch dann in diesem Classroom anschauen. Und wenn ihr dann sagt, der Tino, der ist so ein geiler Typ, mit dem würde ich super gerne zusammenarbeiten, dann könnt ihr euch dann direkt bei ihm melden. Und ich glaube, ich darf das hier sagen, Tino, ne? Für alle, die in unserem Bereich mit Sampler zusammenarbeiten, hast du sogar noch einen Special Deal. Willst du vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen?
Ja, gerne. Also da haben wir ein spezielles Angebot. Alle, die bei uns eben so im Dunstkreis um Semplett, Max Portner, bei dir Russland sind, die bekommen, wir bieten immer an, dass wir so das Einsteigerpaket, diese Hilfe, einen Bestand zu suchen, weil damit tun sich die meisten Leute schwer. Das kostet je nach Wunsch, je nach Größe zwischen 5.000 und 6.000 Euro regulär netto. Und dann helfen wir aber dem Makler, bis er einen Bestand gefunden hat. Also er hat uns an der Seite, bis ein Bestand gefunden ist. Und für die Leute, die bei uns sind, also bei Semplett und Co., bekommen das für 3.000 Euro.
Das heißt, 50% Discount
Ja.
nur deshalb, weil ihr diesen Podcast hört, in unsere School reinkommt und mit uns zusammenarbeitet. Ich glaube, das ist auf jeden
Genau.
Fall ein Deal. In der School könnt ihr dann Tino auch ab und zu mal persönlich eine Frage stellen, wenn ihr in den Feed reinschreibt, vielleicht antwortet er sogar mal. Ne? Also ich glaube, es ist
Gerne.
auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und ansonsten, Tino, wenn man jetzt wirklich Brennen unter den Fingernägeln hat und sagt, ich will heute noch anfangen, wie kann man dich erreichen?
Gar kein Problem. Über Instagram mich anschreiben, über Facebook anschreiben. Man kann über meine Seite, die ist ganz einfach, www.skrabak.com, kann man auch einen Termin buchen, überhaupt kein Problem. Ja, und ganz unkompliziert mir per WhatsApp schreiben oder das, wie auch immer. Einfach bei mir melden.
Perfekt. Dann vielen, vielen Dank für deine Expertise, für deine Einblicke. Ich finde, das war eine tolle Podcast-Episode. Ich glaube, da werden viele Makler, Vermittler, Versicherungs-, Finanzberater, wie auch immer sie alle heißen, werden davon profitieren. Und wer weiß, vielleicht hört hier gerade jemand zu, der schon in den nächsten 6 bis 12 Monaten seinen ersten Bestand kauft.
Danke für die Zeit, Ruslan. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korsuk.